Ja, hallo, hier ist Felicia Herrschaft, heute mit einer Axiom-Sendung, die Wissenschaftssendung auf Radio X. Ja, heute in dieser Wissenschaftssendung Axiom möchten wir zum Thema Mondialisierung einige Philosophen vorstellen. Und zwar führe ich zuerst ein Gespräch mit Jens Badura, der Herausgeber ist von Mondialisierung, ein Aufsatz über Globalisierung im Lichte transdisziplinärer Reflexion. Danach folgt ein Interview mit Andreas Niederberger, der über die Demokratietheorien in der Weltgesellschaft, also Demokratie in der Weltgesellschaft, sprechen wird. In der zweiten Stunde dann eben ein kleiner Wechsel, und zwar ein Gespräch mit Maeve Cook über ihren Text Translation versus Transformation, Religion in Post-Secular Democratic Deliberations. Und dann im Anschluss daran Fragen, die Stephen White dann beantworten wird, inwiefern sich die Menschenrechtskonzeption aus philosophischer Perspektive jetzt verändern wird. Also dazu Considerations. Okay, dann bis gleich. Jetzt eben Jens Badura. Das Buch Mondialisierung geht aus dem Forschungsprojekt Philosophie der Mondialisierung hervor, das Jens Badura angeregt hat durch die Arbeit der Gruppe d'études et de recherche sur les mondialisations in den Jahren 2003 und 2004 am Interfakultären Zentrum für Ethik in den Wissenschaften der Universität in Tübingen. Und unter Mondialisierung kann man eben verstehen, jetzt versuche ich hier gerade das PDF-File etwas runter zu scrollen. Globalisierung ist heute immer ein modisches Schlagwort geworden. Es ist das Schlagwort Nummer 1, das Ende der großen Erzählung. Denn noch bis in die 90er Jahre hinein, zumindest feuilletonistischer Gemeinplatz, macht es heute die gegenwärtige Diskussion, wie es der gegenwärtige Diskussion stand, Glauben macht, bezeichnet Globalisierung den neuen Gang der Dinge. Sie tritt als scheinbare Evidenz zutage und treibt mehr oder weniger eigendynamisch und umfassend Weltveränderungen voran. Globalisierung taugt, so suggerieren es weite Teile der sogenannten Globalisierungsdebatte, als eine Art Universalchiffre und tritt im Gewande schicksalhafter Faktizität auf. Im Zeitalter der Globalisierung, so postulieren es Buchtitel und politische Programme, muss eben jetzt kommt eine neue CD von Litchi Spooky. Also im Zeitalter der Globalisierung muss eben, aber es ist gerade tatsächlich etwas schwierig mit dem PDF-File, muss man sich eben neuen Realitäten fügen, will man den Anschluss nicht verpassen. Diesseits eben einer sicher reizvollen Analyse dieser Sprache, in der über die Globalisierung meist gesprochen wird, lässt sich fragen, was eigentlich das Label Globalisierung bezeichnet. Handelt es sich um einen Sammelbegriff für lebensweltliche Transformationsprozesse? Ist dies ein Pseudonym für Komplexität oder eine teleologische oder quasi religiöse Kategorie der schicksalhaften Vorbestimmung der Menschheitsentwicklung? Oder ist es schlicht ein politischer Kampfbegriff, der zum Mythos aufgeblasen und dann als vorgeblicher Sachzwang Geburtsmaschine zur Umsetzung spezifischer politischer Ziele instrumentalisiert werden kann? Diese Fragen bespreche ich jetzt in dem Sinne mit Jens Badura, der einen Text über in dem Buch auch veröffentlicht hat, der Heteromundus heißt. Das werden wir jetzt hören.
Ja, zunächst mal grenzt sich Mondialisierung, den ich als Begriff eigentlich immer in Plural verwende, in doppelter Hinsicht von Globalisierung ab. Zum einen greift es zurück auf die Unterscheidung zwischen Globus und Mundus. Lateinisch Globus bedeutet Kugel, während Mundus Welt und Menschheit bedeutet. Und das ist keine marginale Differenz. Und es ist ganz interessant in dem Zusammenhang zu sehen, dass sich etwa die französischsprachige Bezeichnung des Phänomens Globalisierung auch des Begriffs der Mondialisation bedient. Das wäre also eine Differenzlinie, zu der ich gleich noch etwas sagen werde. Und die zweite ist die gerade schon erwähnte Pluralisierung des Begriffs. Also ich stelle bei der Verwendung des Begriffs Mondialisierung eben auch eine Pluralversion gegen die Globalisierung als eine Singularversion, die irgendwie so tut, als sei das ein Phänomen, das man mit einem Begriff bezeichnen könnte. Was ist nun der Unterschied zwischen Globus und Mundus? Na, Globus ist zunächst mal die Kugel, ein objektivierbares, irgendwie in diesem Sinne auch sichtbar zu machendes und greifbares Objekt, während die Welt, auch die Menschheit, in einem lateinischen Begriff steckt auch die Menschheit, eben nicht in diesem Sinne objektivierbar und greifbar zu machen ist. Yeah. Und mir scheint, dass im Zuge dessen, was mit Globalisierung bezeichnet wird, eigentlich von dem Letztgenannten die Rede ist, nämlich von der Welt und der Menschheit. Und dass es von daher interessant ist, sich nicht dieser Sache anzunähern über die Definition eines Objekts und der Schaffung von Bildern, die diesem Objekt Globus gleichen, sondern sich die Frage zu stellen, was passiert da eigentlich? Welche sind eigentlich die Phänomene, die dazu führen, dass die Welt wird zu einer Welt, zu einer Welt, in der die Menschheit Globus umspannend sich ins Vernehmen bringt und in Wechselwirkung gerät. Und um das zu signalisieren, dass es um diesen zweiten möglichen Bereich geht, verwende ich den Begriff der Mondialisierung und das tun eben auch andere.
Ja, genau. Und da ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Buch zustande gekommen aus verschiedenen Aufsätzen, die Welt verstehen, Welt gestalten, auch darstellen. Und da sind Sie ja auch Herausgeber, dann als Herausgeber tätig.
Das ist dieses Buch entstanden als, ja, wenn man so will, Zusammentragung verschiedener Diskursstränge, die im Zuge eines Forschungsprojekts mit dem Titel Philosophie der Mondialisierung entstanden sind und die zum einen disziplingrenzübergreifend versucht haben, das eben genannte Phänomenkonglomerat, was mit Mondialisierung bezeichnet werden soll, mal unter verschiedenen Gesichtspunkten überhaupt auf den Begriff zu bringen. Zum anderen aber auch versucht, das zu tun im internationalen Diskurs. Also nicht nur beschränkt jetzt auf den deutschen, sondern insbesondere auch unter Einbeziehung der französischen und der italienischen Debatte zum Thema, weil mir das nicht nur aufgrund auch der unterschiedlichen Benennungen von Globalization, Globalisierung oder Mondialisation interessant scheint, verschiedene Perspektiven anzulegen, sondern auch vor dem Hintergrund ganz unterschiedlicher Erfahrungen, die in den einzelnen Länderkulturen mit diesem Phänomen Mondialisierung herrschen. Und wenn ich den Fall Frankreich herausgreifen darf, da ich in Frankreich lebe und arbeite, ist es ganz interessant, die viel stärkere, weltumspannende Einbindung Frankreichs, auch ganz auf der Alltagsebene, ganz, ganz praktisch mit der Kolonialvergangenheit etc., zu beobachten, die zu ganz anderen Diskursergebnissen führt und wo man sich die Frage nach transkulturellem Dialog, nach den Grenzen und Möglichkeiten universalistischen Denkens etc. etc. ganz anders stellt, als man das in den zuweilen sehr abstrakten deutschsprachigen Debatten tut.
Ja. Ja, da sind ja dann auch herauszugreifen die Autoren wie zum Beispiel Jacques Poulain oder auch Birger Pridat. Pridat? Wie spricht man es denn?
Pridat.
Pridat, ja. Und Franz Martin Wimmer, Serge Krusinski. Das ist ja eigentlich interessant, diese einzelnen, dass auch auf Kunst als Phänomen der Weltgestaltung eingegangen werden kann. Und da wäre die Frage, inwiefern die Rolle der Kunst sozusagen im Globalisierungsprozess zum Beispiel auch eine besondere Form ist der Weltgestaltung oder auch der Gestaltung von Menschheit möglicherweise.
Also die Kunst kommt in den Zusammenhang in mehrfacher Hinsicht zum Tragen, also sowohl als Medium als auch als Gegenstand der Betrachtung, wenn man so will. Zum einen kann man sich fragen, wie hat man sich denn eigentlich vorzustellen, die Perspektive von so etwas wie einem transkulturellen Dialog oder einem interkulturellen Dialog, die Begriffe sind hier zum Teil sehr, sehr vage verwendet. Kurz gesagt müsste man, denke ich, unterscheiden zwischen einem Dialog, der davon ausgeht, dass er nicht so etwas hat, schon zur Verfügung hat wie eine Regelperspektive, die über allen Differenzen steht und Klärung zwischen den Differenzen möglich macht, sondern zunächst mal dafür sorgen muss, dass überhaupt Verständigung möglich wird. Das wäre das, was Teilen der Ethnologie, aber auch bei Welsch und anderen mit Transkulturalität bezeichnet wird. Wenn man also diese Perspektive einnimmt und sich fragt, wie kann denn im Kontext einer Welt, die also eine Menschheit mit den Differenzen, aus denen sich diese Menschheit konstituiert, den verschiedenen Möglichkeiten des Menschseins, die jetzt im Rahmen dieser globusumspannenden Wechselwirkung zusammenkommen, wie kann da so etwas wie ein Dialog überhaupt stattfinden? Dann wäre die Frage, naja, wie kommen wir zunächst mal zu einem Rahmen, der als Bezugspunkt für Austausch dienen kann? Und hier ist die Kunst als eine mögliche Ausdrucksform, die nicht notwendig gebunden ist an sprachlich verfasste Ausdrucksformen, also jetzt verbalsprachliche, ist das durchaus eine Möglichkeit. Und Serge Krusinski hat in seinen Arbeiten immer wieder gezeigt, wie die Auseinandersetzung zwischen kulturellen Varianten sich in der Kunst einen Ort gesucht hat, um darzustellen, wie ein Zusammenkommen, ein Abgrenzen, ein immer wieder neu sich im wechselseitigen Verhältnis bestimmen stattfinden kann. Und in diesem Sinne ist das, denke ich, eine geeignete Form, um sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, wie kann Dialog stattfinden. Das wäre also die erstgenannte Perspektive der Rolle von Kunst, die Kunst als ein Gegenstand für Untersuchungen im Rahmen einer Theorie der Mondialisierung. Die zweite Perspektive wäre dann, wie gesagt, die Kunst als Medium. Und hier könnte man sich vorstellen, wie es in dem Buch Jens Emil Sennewald darstellt, dass die Kunst natürlich, indem sie etwa marktförmige Verteilungswege nutzt, auch eine Möglichkeit ist, aktiv Mondialisierungen zu betreiben und sich über Ausdrucksformen, die ästhetischer Art sind, so etwas wie Mondialisierung vollziehen können, indem man mit den Möglichkeiten des Ausdrucks von anderen konfrontiert wird und darüber ein Verhältnis zu ihnen entwickeln kann.
Und inwiefern kann man denn dann auch Welten denken, wenn François de Bernard ja auch davon spricht, dass Philosophie der Mondialisierung, also in dem Aufsatz Philosophie der Mondialisierung und Mondialisierung der Philosophie, dass die Philosophie selber zu einem, also dass in der Philosophie Mondialisierung ein Gegenstand gewesen ist und auch ein mondiales Denken entstehen soll. Was ist das für ein Denken, das man da entwickelt?
Nun, dass ein mondiales Denken entstehen soll, das weiß ich nicht, ob man das oder ob ich das so unterschreiben würde. Worum es, denke ich, geht in dem Aufsatz von de Bernard, aber auch in den Überlegungen von Franz Martin Wimmer, dem interkulturellen Philosophen aus Wien, ist die Frage, wie könnte man eine philosophische Perspektive entwerfen, in der es möglich ist, nicht immer schon in, wenn man so will, begrenzten und abgeschlossenen Horizonten zu denken, sondern immer schon offen zu sein für Andersmöglichkeit des Denkens. Und das setzt gewissermaßen ein Neuvermessen der Möglichkeiten und Grenzen von Theoriebildung überhaupt voraus und setzt dieses Überdenken der Möglichkeiten und Grenzen von Theorie, wenn man so will, auch in Gang. Und in diesem Sinne wäre ein mondiales Denken, denke ich, eines, das für die Andersmöglichkeit hin offen und sensibel ist und dass diese Andersmöglichkeit und immer Andersmöglichkeit, die Dinge zu denken, zu einem ja, kritischen Programmpunkt des eigenen Vorgehens macht. Und zwar zu einem, der immer wieder neu Anlass dafür gibt, Selbstbefragung der eigenen Denkvarianten vorzunehmen. Und das wäre etwas, was Jean-François Lyotard etwa die Integrität des Denkens genannt hat, die sich dadurch zum Ausdruck bringt, dass immer wieder Vergegenwärtigung stattfindet, dahingehend, dass das je eigene Denken ein mögliches Denken ist, dass es aber auch anders möglich wäre. Und in diesem Sinne wäre ein mondiales Denken, wenn man das denn so benennen möchte, oder auch ein Denken von Mondialisierung, eines, das offen ist für die Andersmöglichkeit, die Dinge zu sehen, zu spüren, zu artikulieren. Und dieser Andersmöglichkeit gegenüber offen zu bleiben, diese offen zu halten, wäre dann eben die Aufgabe einer solchen Philosophie der Mondialisierung, die darauf hinwirkt, immer neue Formen des dialogischen Miteinanders zu finden, in denen man die Andersmöglichkeit spürbar werden lässt. Und dann eben auch unter Einbeziehung der vorhin genannten Perspektiven, Kunst und aller anderen Ausdrucksformen, die dazu geeignet sein können.
Und damit hätte man dann auch die Möglichkeit, transformierte Lebenswelten einzuschätzen, zum Beispiel?
Bitte, ich habe das Wort nicht verstanden.
Das hätte man dann auch die Möglichkeit, dadurch schon transformierte Lebenswelten einzuschätzen?
Ja, ich denke, man kann in seiner Gegenwart versuchen, das, was man sieht, das, was man mitbekommt, das, was man an Bewegungen, an Transformationsprozessen spürt, auf den Begriff zu bringen. Das kann man tun, mehr kann man nicht tun. Man hat keine Perspektive, und das war die eingangs gemachte Unterscheidung zwischen Globus und Mundus, denke ich. Man kann die Welt nicht objektivieren und vermessen und feststellen, wie man den Globus im Sinne der Vorstellung einer planetarischen Kugel feststellen, vermessen und auf Bilder bringen kann.
Ja.
Das heißt, man hat immer neu die Aufgabe, sich zu fragen, wie ist die Welt beschaffen, jetzt, heute, warum denke ich, dass sie so beschaffen ist, wie ich denke, dass sie beschaffen ist, und so weiter und so weiter. Und es gibt eben, das wäre die Andersmöglichkeit, für die in Sensibilität gefragt ist, es gibt eben immer andere Möglichkeiten, die Welt zu denken und zu beschreiben. Und das ist das, womit uns diese Mondialisierungen permanent konfrontieren. Das ist etwas, das durchaus als Zumutung begriffen werden kann. Das ist nichts, was einfach was nur interessante und angenehme Buntheit ins Leben bringt. Mhm. Es ist allerdings gleichwohl auch nichts, was zu Fatalismen führen sollte oder etwas, das man durch das Wiederbeleben von diesen Theorien des weichen Teppichs, die man über alles drüberlegen kann, einfach wieder abschaffen könnte. Mhm. Und in diesem Sinne gelangt durch Mondialisierung ja auch durchaus eine, wenn man so will, interessante, vielleicht auch konstruktive oder fruchtbare, besser gesagt, Unruhe in die Welt. Und ich denke, es ist Aufgabe der Philosophie, sich dieser Unruhe auch zu stellen und etwa auch dagegen zu arbeiten, dass diese Unruhe stillgestellt wird. Stillgestellt wird durch das Wiederbeleben von alten Modellen der Beruhigung und Selbstberuhigung, die dann in der Regel dazu führen, dass man doch eine Welt definiert und aus der Welt wieder einen Globus zu machen versucht, indem man welche Strategien auch immer der Vereinfachung, der Vereindeutigung aktiviert. Und da haben wir ja in unserem Erbe eine ganze Menge. Und ich denke, dass all diese Strategien, welcher ideologischen Natur sie auch sein mögen, auch welcher religiösen Natur sie sein mögen, ja auch permanent im Schwange sind und auch permanent in der Diskussion sind.
Ja, genau, da wäre es ja auch spannend, noch auf Ihren Aufsatz einzugehen, Heteromundus. Inwiefern wird da dann eben von der Normativität eigentlich dieser Mondialisierung gesprochen, wenn dann auch versucht wird, sozusagen aus der Mondialisierung, aus der abstrakten Menschheit zum Beispiel eine konkrete Menschheit werden zu lassen? Wie kann tatsächlich in diesem Diskurs sozusagen über Mondialisierung die Heteronomie einen Beitrag auch leisten?
Na, zunächst mal folgt aus dem, was ich gerade zu skizzieren versucht habe, ja eine gewisse, wenn man so will, Relativierung der Validität des eigenen Standpunkts. Dadurch, dass es immer anders möglich sein kann, in einem solchen Heteromundus, also eine Welt, die ein Raum für Andersmöglichkeit ist und sich konstituiert aus Verwirklichungen, die anders möglich sein könnten und dahin in die Andersmöglichkeit hin immer offen sind, aus all dem speist sich so etwas wie eine Perspektive des Zweifels und eine Perspektive der Selbstbeschränkung. Eine Perspektive, die dazu bringen kann, sich immer wieder die Frage zu stellen, mit welchem Recht beanspruche ich die Geltung für das, was ich von mir und von anderen fordere. Und über das Einbringen einer solchen kritischen und, wenn man auch will, wenn man so will, dekonstruktiven Perspektive in das praktisch-pragmatische Denken und Handeln, das wir natürlich brauchen, um in dieser Welt überhaupt leben zu können, auch miteinander leben zu können. Durch das Einbringen einer solchen Perspektive, denke ich, kann Normativität entstehen in dem Sinne, dass man jegliche Einigung, jegliche Festlegung, die man pragmatisch trifft, um Leben zu organisieren, sei es individuell, sei es kollektiv, dass man all diese Regelungen, Festlegungen, normativen Perspektiven immer neu auf die Andersmöglichkeit hinterfragt, befragt und damit Normativität zu einer permanent zu generierenden Angelegenheit werden lässt. Was sich durchaus unterscheidet von einer Perspektive, die sagt, die Aufgabe etwa der Philosophie im Bereich der normativen Fragen, der Ethik sei es, endgültige, definitive Prinzipien zu finden, Tertium Comparationis für die Regulation von Welt und von daher immer dann schon zu wissen letztendlich oder dahingehend abklären zu können, was denn nun eigentlich geboten wäre und was eigentlich zu tun ist. Und gegen diese Perspektive würde ich sagen, wäre zu stellen ein fortlaufender Austrag der Auseinandersetzung mit den Verwirklichungen und den Möglichkeiten, auf die ihn diese Verwirklichungen weisen. Verwirklichungen im Sinne der konkreten Gestaltung von Lebenswelt in, wenn man so will, in einem sehr weiten Sinne verstanden, infrastruktureller Form. Also alle Normen, alle Gestaltgebungen für Welt sind ja, wenn man so will, gemachte Strukturen, Infrastrukturen in dem Sinne und keine Metastrukturen, die irgendwo im Himmel stehen würden, auf die man sich beziehen kann und die von daher normative Wirkungen hätten. Und das, so mein Vorschlag, wäre die Perspektive, die man im Zuge solcher Mondialisierung einnehmen könnte, dass man Normativität nicht als gegeben gedachten Tertium Comparationis Persones abmissbar ansieht, sondern sie als immer neu zu konstituierende Leistung der Gestaltung von Lebenswelt begreift.
Genau, um dann auch den Mythos der Globalisierung sozusagen als eine Praxis der Mondialisierung zu begreifen, kann man auch sehen, wie jetzt in der globalisierten Welt, auch wie wir jetzt sozusagen telefonieren, auf eine bestimmte Art und Weise unsere Raumwahrnehmung sich verändert, weil eben die Zeit nicht mehr vorrangig dann für diese Distanzüberwindung ist. Und da verstehe ich noch nicht ganz, wie diese veränderten Formen von Zeit eigentlich sich dann tatsächlich auf diese konkrete Praxis der Mondialisierung auswirkt, was das bedeutet eigentlich für die Selbstgestaltung oder Selbstbestimmung des Menschen, wenn er sich eigentlich in einer heteronomen Welt wiederfindet.
Ja, nochmal, das ist natürlich eine ziemlich komplizierte eine schwierige Frage, auf die man wahrscheinlich, oder ich zumindest, wahrscheinlich nur sehr kompliziert antworten kann.
Ja, ja, wunderbar.
Zunächst mal bezieht sich das, wovon Sie sprechen, das veränderte Raum-Zeit-Gefüge, ja, durchaus auf eine alltäglich wahrnehmbare Veränderung. In dem Sinne, dass zumindest prinzipiell jeder Ort mit jedem Ort in Permanenz, wenn man so will, in Echtzeit, so ist das bei Virilio immer mal wieder diskutiert worden, in Verbindung gerät. Und dass man dann, David Harvey hat das Time-Space-Compression genannt, dass man dann in der Tat ein Verschwinden des Globus unter dem Mundus zu konstatieren hat. Weil der Globus mit seinen realen Entfernungen, die eben auch eine klare Segmentierung ermöglicht haben, in dem Sinne, wie ich ihn vorhin zu skizzieren versucht habe, dass man eben sagt, man hat hier eine einteilbare, physisch begreifbare Entität, dass all das wegfällt in dem Moment, wo ich mit allem in permanenter, prinzipiell zumindest in permanenter Gleichzeitigkeit lebe. Gut, das kann mehrerlei Effekt haben. Das kann den Effekt haben, dass ich in der Tat eine Welt konstituiere und eine reale Menschheit, die nicht mehr nur eine Idee ist, eine regulative Idee oder überhaupt eine Idee, sondern die eine ganz konkrete Realbeziehung von allen Menschen zu allen Menschen schafft. Das ist etwa in einer globalen Ökonomie ganz selbstverständlich, wo meine Kleidung vom anderen Ende der Welt kommt, und meine Nahrungsmittel ebenfalls, beziehungsweise Dinge, die ich produziere, ans andere Ende der Welt gelangen und so weiter und so weiter. Und in diesem Sinne denke ich schon, dass sich die Lebenswelt massiv verändert und sich ja ein Frageraum eröffnet dahingehend, was heißt es eigentlich, eine Menschheit zu sein? Und was heißt es eigentlich, mit den vielfältigen Möglichkeiten des Menschseins in diesem Sinne in einen unmittelbaren Kontakt zu treten? Und ich denke, dass diese Frage als eine Frage, die sich in der Welt stellt und nicht mehr eine Frage ist, die sich in einen Ideenhimmel hinein öffnet, diese Frage, die sich in der Welt stellt, dass das eine Frage ist, die ganz, ganz weitgehende Neukonfiguration eines kulturellen Bewusstseins zur Folge hat. Was ich nennen würde, das Entstehen einer mondialen Modernität, die eine globale Modernität ablöst. Und die, wenn man so will, ein Denken in Transformation, ein Denken in kontingenzkulturellen Selbstwahrnehmungsformen nötig macht, die es in der Form noch nicht so lange gibt, zumindest nicht als massenkulturell etablierte Problematik. Ich bin allerdings nicht sicher, ob ich die Frage jetzt in irgendeiner Weise erhellt habe.
Ja, 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 wunderbar. Das war auch ein sehr gutes Statement zum Schluss. Was ich dann aber noch gerne wissen würde, Es gibt auch eine Webseite, auf der kann man andere Arbeiten von Ihnen sehen und die heißt durchdenker.de.
Ja.
Und wie kommt es dazu? Also, was wird durchgedacht?
Ja, durchdenker.de ist zunächst mal der Name meiner kleinen Firma, mit der ich versuche, meine Arbeiten zusammenzuführen und auch ein wenig Geld zu verdienen. Das ist durchdenker.de, Agentur für reflexive Wissenschaft und Praxis, und das Programm dieses Vorhabens ist es zunächst mal, praxisorientierte Kulturphilosophie im weitesten Sinne zu betreiben. Das heißt, zu unterschiedlichen Themen, in unterschiedlichen Formen mich zu äußern, Projekte zu initiieren, mit anderen zusammen Dinge weiterzubringen, und zwar sowohl in der Perspektive einer philosophischen Analyse als auch in der Perspektive einer konkreten, konstruktiven Verstörung. Das heißt also einer Aktivität, die darauf zielt, Debatten in Gang zu bringen, im Sinne eines konkreten Engagements. Und zwischen diesen Polen changiert die Arbeit, die ich da betreibe und die ich versuche, über diese Seite auch abzubilden und zugänglich zu machen.
Dass man dann zum Beispiel Konferenzen organisiert oder...
Konferenzen organisieren.
Oder Unternehmensberatung.
Projekte im Bereich Kunst, Kultur im weitesten Sinne, Bücher herausgeben, Statements für Zeitungen schreiben und so weiter. Neben einer, sagen wir mal, ganz normalen Tätigkeit im universitären Bereich zwischen Forschung und Lehre.
Ja.
Und das wäre eben eigentlich auch die Aufgabe, die sich stellt, wenn man Phänomene wie die Globalisierung, die uns ja nun permanent vor Augen geführt wird, als ein schicksalhaftes Geschehen, das eigentlich nur noch Reaktion ermöglicht, wenn man versucht, das zu dekonstruieren, wenn man versucht, das kritisch dahingehend auszuleuchten, dass es eben diese Art von Faktizität nicht gibt, sondern dass hier im Barthschen Sinne ein Mythos konstruiert wird. Das heißt, irgendwie aus einer kulturellen Konstruktion eine quasi naturwüchsige Geschichte gebastelt wird, die uns dann zwingen soll, wie andere natürliche Phänomene uns zwingen sollen. Wenn man daran geht, diese Dinge zu befragen, diese Dinge auseinanderzunehmen, dann glaube ich, kann man nicht, ich zumindest nicht, einfach bei der Analyse stehen bleiben. Dann kann man auch nicht einfach sich beschränken auf einen nochmal abstrakten Kontext, sondern muss zusammen mit denjenigen, die ähnliche Schwierigkeiten sehen, aber von einem anderen Standpunkt auskommen, versuchen, Bewusstsein zu generieren. Und das ist das, was Deleuze Guattari Résistance au présent genannt haben, also Widerstand gegenüber der Gegenwart. Und das ist einer, der nicht allein durch philosophische Analyse für Philosophen oder Ähnliches stattfinden kann, sondern was eben ein darüber hinausgehendes praktisches Engagement braucht. Und das wäre das Projekt, hinter dem unter anderem so etwas wie durchdenker.de steht, aber da gibt es ja auch noch jede Menge andere Projekte, die Ähnliches versuchen.
Ja, das war Jens Badura über das Buch Mondialisierung, Globalisierung im Lichte transdisziplinärer Reflexionen, erschienen 2006 im Transkript Verlag. Jetzt folgt ein Gespräch mit Andreas Niederberger, der hier in Frankfurt studiert, promoviert und sich jetzt gerade habilitiert und auf dem Weg nach Chicago ist. Und er hat in dem Buch einen Beitrag über Demokratie in der Weltgesellschaft, einige Überlegungen zu den normativen Grundlagen politischer Ordnung und ihrer globalen Realisierung geschrieben. Und darüber werde ich jetzt mit ihm sprechen.
Weltgesellschaft, der stammt ja aus einem eher systemtheoretischen Kontext.
Ja.
Den benutze ich eigentlich nur, oder die Weltgesellschaft benutze ich eigentlich nur so als Hintergrundfeld. Die These dieser Weltgesellschaftstheorie ist im Prinzip diejenige, dass es keinen Sinn macht, irgendwie globale Verhältnisse als einem politischen Willen unterworfen zu denken, sondern dass eine globale Gesellschaft in gewisser Weise immer schon gegeben ist. Damit ist aber normativ noch nicht geleistet. Also insofern ist das eigentlich ein anderer Begriff für Globalisierung, der da steht. Und mir geht es jetzt nicht darum, an diese Weltgesellschaftsdiskussionen, die auch eher in der Soziologie verortet sind, irgendwie stark anzuschließen, sondern das wirklich eher als halt deskriptiven Begriff für die globalen Verhältnisse, wie sie meiner Ansicht nach gegeben sind.
Ja. Yeah.
Und das philosophische Projekt, was dann als Habilitation daran anschließt, ist eher die Frage, ob diese Bedingungen ja eine Voraussetzung bieten, um demokratische Verhältnisse global zu etablieren.
Ja. Yeah.
Was dann wiederum eine Reihe von Folgekonsequenzen hat, nämlich als erstes, und das ist dann auch der im engeren Sinne philosophische Teil dieser Arbeit, der sich mit der Frage beschäftigt, wie die Demokratietheorie als ein normatives Anliegen revidiert werden muss, angesichts allgemeiner gültiger Kritiken an der Demokratietheorie. Und in diesem ersten Teil der Arbeit, der ist noch gar nicht auf globale Verhältnisse in einem starken Sinne ausgerichtet, sondern fragt insgesamt danach, wie sieht es denn aus mit den Grundlagen der Demokratietheorie, was sollten die Bezugsbegriffe sein, da sind ja eine ganze Reihe im Schwange, also Freiheit, Gerechtigkeit, Rationalität, also Nichtbeherrschung, das ist dann ja Grundlage, ja. Und was folgt dann daraus für die Anlage der Demokratie, also welche Bestandteile von Demokratie sind unverzichtbar, was sind Elemente, die kontingenterweise, mehr oder minder kontingenterweise einhergingen mit der Demokratie in den bekannten Formen. Ja, also in dem Maße ist sozusagen dieser erste Teil, hat mit Weltgesellschaft und Globalisierung erstmal in einem engeren Sinne gar nichts zu tun.
Ja. Ah ja. Und in dem Aufsatzband Mondialisierung, da hast du ja eben einen Beitrag Demokratie in der Weltgesellschaft und stellst da eben einige Überlegungen an. Und da wäre dann die Frage, weil du ja auch den Begriff der Nichtbeherrschung einführen möchtest, inwiefern löst Nichtbeherrschung tatsächlich als Konzept, könnte man sagen, politische Autonomie ab und wie verhält sich das dann zum Beispiel zu dem, was eine Weltgesellschaft darstellen könnte, aber eher dann wiederum zu der Frage der Demokratie in der Weltgesellschaft, denke ich, wäre dann sinnvoller.
Genau. Also dieser Begriff der Nichtbeherrschung, Non-Domination, ist prominent geworden in der politischen Philosophie durch Philip Pettit, Both Republicanism. Und die Stoßrichtung dieses Begriffes ist im Prinzip gegen zu voluntaristische oder dezisionistische Politikmodelle. Also in der politischen Philosophie häufig sieht es heute so aus, als würden politische Verhältnisse Resultat einer Konstruktion, eines gemeinsamen Handelns oder von Ähnlichem sein. Also als würde es eine Situation geben, in der es keine politischen Verhältnisse gibt. Und wir beginnen jetzt darüber nachzudenken, wie sollten die politischen Verhältnisse aussehen, und dann konstruieren wir die politischen Verhältnisse dementsprechend. Und die Idee hinter der Nichtbeherrschung ist im Prinzip, dass diese Beschreibung politischer oder sozialer Verhältnisse unangemessen ist. Dass wir nie uns in Verhältnissen vorfinden, in denen wir nicht in Abhängigkeit von anderen, von bereits institutionellen Gegebenheiten stehen oder auch politischen und sonstigen ökonomischen, sozialen Verhältnissen. Und dass insofern eine politische Philosophie nicht damit ansetzen kann, zu fragen, wie sollte die Welt überhaupt aussehen, sondern eher, also wie lässt sich eine immer schon gegebene Welt legitimerweise kontrollieren, aneignen, steuern.
Yeah.
Also das ist die Idee hinter der Nichtbeherrschung, dass man sich abwendet, und das ist auch Teil dieses Artikels, den ich dort geschrieben habe, stark von einem Autonomieideal, was ja Autonomos, also die Selbstgesetzgebung, irgendwie voraussetzt, hier ist ein Autor und dieser Autor schafft sich seine eigene Welt, in der er dann leben möchte. Mm. Sondern dass wir davon ausgehen, dass die Welt in gewisser Weise immer schon da ist. Also in gewisser Weise da, wir finden uns schon drin vor. Und Nichtbeherrschung soll jetzt heißen, wie muss man in diese Welt eingreifen, dass die Einwirkungen, die immer schon gegeben sind, legitime Einwirkungen sind, indem sie nämlich nicht beherrschend sind.
Ja.
Das ist dann das Wesentliche. Der Nachteil ein bisschen bei diesem Begriff ist halt das Nicht, weil es immer so klingt, als würde es hier eine abwehrende Strategie, eine bloß negative Strategie geben. Darauf kommt es natürlich gar nicht an, sondern im Prinzip soll es schon ein positiver Freiheitsbegriff darin sein, nur halt ein Freiheitsbegriff, der sich der Angewiesenheit und der Abhängigkeit von anderen und von Strukturen bewusst ist.
Ja. Das heißt, insofern formulierst du Nichtbeherrschung eben auch als ein neues normatives Ideal, weil eben dann immer auch Relationen zu anderen einbezogen werden können und diese Relationen sind dann eben entscheidend möglicherweise.
Genau.
Und da wäre die Frage, wie sich das eben vom Ideal der Autonomie unterscheidet und warum kommt man jetzt dazu, das Ideal der Autonomie eigentlich ja dann aufzugeben? Also welche strukturellen Auswirkungen hat das dann eigentlich auf die Art und Weise, wie wir, wie sich Individuen untereinander organisieren, wie Akteure handeln?
Ja, das ist natürlich ein äußerst kompliziertes Verhältnis zwischen Nichtbeherrschung und Autonomie. Vielleicht kann man als einfachste Struktur sagen, dass der Autonomiegedanke in der Demokratietheorie halt in der Tat die schlechte Konsequenz von sowas wie geschlossenen, sich selbst steuernden Entitäten gehabt hat. Also dass es einen im Prinzip geschlossenen Kreislauf von Autoren gibt, die sich selber Gesetze, politische Strukturen geben, unter denen sie leben wollen, sodass alle Auswirkungen eines politischen Systems von den Autoren letztlich ausgegangen sind. Ja, also man hat die Vorstellung eines geschlossenen Kreises, in dem die Autoren in gewisser Weise für alles verantwortlich gemacht werden können. Und insofern, und das ist jetzt in gewisser Weise der Punkt auch schon dabei, dieses Modell schließt natürlich aus, dass irgendeine Konsequenz dieses Systems ein Problem darstellen könnte. Also wenn nur gegeben ist, dass die Autoren in den politischen Prozess hinreichend inkludiert sind, dann ist auch alles, was aus dem Prozess rauskommt, legitim. Und das Ideal der Nichtbeherrschung lässt da halt diese Frage offener, weil es erstmal bestreitet, dass es überhaupt sinnvoll ist, politische Verhältnisse so zu beschreiben, dass wir so einen Kreislauf hätten. Sondern wir haben immer Verhältnisse, bei denen Akteure von Entscheidungen, Maßnahmen, Strukturen betroffen sind, an deren Beschlussfassung, Etablierung sie nicht beteiligt waren. So, jetzt stellt sich dann damit, das ist natürlich auch ein gravierendes Problem der Globalisierung. Also die Globalisierung steht ja auch im Wesentlichen darin, dass Effekte im Prinzip externalisiert sind, in der Weise, dass in bestimmten Kontexten Entscheidungen getroffen werden, ökonomische, soziale, politische Entscheidungen getroffen werden, die Auswirkungen an einem ganz anderen Ende des Globus haben.
Yeah.
Und die Frage jetzt ist, okay, waren diese Auswirkungen legitim oder waren sie nicht legitim?
Yeah.
Und das Autonomiemodell kann dann eigentlich als einzige Antwort anbieten, sie wären dann legitim gewesen, wenn alle global, die möglicherweise davon betroffen gewesen wären, von Anfang an als Autoren an der Entscheidung mitgewirkt hätten.
Yeah.
Und dann hat man ein Ideal, was einem eigentlich überhaupt nicht hilft, weil man gleichzeitig dann aus der Demokratietheorie natürlich Probleme des Minderheitenschutzes, der großen Zahl, der Tyrannei der Mehrheit und Ähnliches kennt, die es schon sozusagen von Anfang an verhindern, einen solchen globalen Demos sich vorzustellen, in dem alle inkludiert sind. Weil sozusagen das ja dann das Gesetz der bloßen Zahl und der Mehrheit wäre, bei dem man gar nicht weiß, wie sind denn jetzt Minderheiten, die davon tangiert sind, also ein schönes der Fall sind jetzt eigentlich diese Atomtests.
Ja.
Also wenn eine globale Mehrheit beschließt, ihre Atomtests in Papua-Neuguinea abzuhalten und die lokal eine ganz überwältigende Mehrheit dagegen spricht, also demokratietheoretisch kommt man da mit dem Autonomiemodell erstmal gar nicht weit. Weil es gibt keinen Grund zu sagen, dass hier die Mehrheit illegitimerweise entscheidet. Also man muss dann das Ganze qualifizieren. Und das ist halt die Idee dieser Nichtbeherrschung. Also nach Autonomiegesichtspunkten könnte man nicht sagen, dass jetzt eine lokale Bevölkerung an einem solchen Ort von einer Mehrheit tyrannisiert würde und das Nichtbeherrschungskonzept dagegen erlaubt es, genau das zu sagen, weil offensichtlich die Entscheidung der anderen nicht die relevanten Interessen dieser Personen berücksichtigt und sie damit beherrscht wird von den anderen. Und dann müsste es andere Entscheidungsverfahren geben, in denen entsprechende Kosten kompensiert werden oder die Einbeziehung halt anders gedacht.
Ja, da wäre es eigentlich auch spannend, wir hatten ja jetzt vor kurzem den fünfjährigen Jahrestag in dem Sinne des 11. September und da wird ja auch zum Teil argumentiert, dass dass der Islam, also oder Akteure des Islams sozusagen aus einem bestimmten
Verfahren ausgeschlossen sind oder sich ausgeschlossen fühlen oder als Autoren bisher nicht wahrgenommen wurden, weshalb es neben dem, wie sozusagen Islamisten versuchen, den Islam als Weltreligion durchzusetzen oder als das ist gleichzeitig aber auch immer wieder in den Medien sehr schwierig ist nachzuvollziehen, wer sind eigentlich diese Autoren und was wollen sie und sind sie möglicherweise ausgeschlossen?
Genau, also ja, da würde ich halt da immer darauf antworten, deswegen die Konzentration, die lange Zeit in der Demokratietheorie und auch häufig natürlich in der Politik so üblich war, und das spiegelt sich jetzt in deinen Äußerungen auch nochmal, die du ja nur wiedergegeben hast, dass irgendwie alles halt auf die Input-Seite geschoben wird. So getan wird, als wenn es nur einen politischen Prozess gäbe, an dem alle irgendwie beteiligt sind, dann ist auch das schon irgendwie okay, was da hinten rauskommt. Und da kann man halt relativ einfach sehen, dass das schon in Nationalstaaten nicht wirklich funktioniert hat. Und das funktioniert natürlich auf der globalen Ebene noch viel weniger, weil man muss so schnell das qualifizieren, das kam jetzt auch gerade schon bei dir herein, okay, also sprechen jetzt
wie sollen Sie da rein?
Als Weltbürger, sondern die sprechen halt als Vertreter einer Religion, die dann bestimmte Sachen reklamiert. Und dann hat man plötzlich, was weiß ich, 200 Religionen, die miteinander verhandeln. Wie verhalten sich die 200 Religionen, die miteinander verhandeln, zu den 6 Milliarden Bürgern, die miteinander verhandeln?
Ja.
Haben die 200 Religionen, von denen vielleicht einzelne Religionen nur durch 200.000 Leute bestimmt sind, wie verhalten die sich zu den 6 Milliarden? Können die 6 Milliarden einfach entscheiden, dass eine dieser Religionen zu existieren aufhören muss?
Ja.
Offensichtlich nicht. Aber warum nicht?
Ja.
Das kann man halt durch so eine reine Autorenperspektive nur sehr schwer thematisieren.
Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Papst Benedikt XVI. Als Beispiel dafür nimmt, dass er durch ein Zitat sozusagen eine andere, durch ein Zitat eines mittelalterlichen Kaisers in dem Sinne, wo es um die Aushandlung ging, das Verhältnis von Gewalt und Vernunft ging, kann es dann sein, dass sich eine andere Gruppe so weit verletzt fühlt und Proteste entstehen, die dann eigentlich, wie soll man dann mit diesen Vorgängen eigentlich umgehen? Ist das noch auch ein Resultat dieser Idealisierung der politischen Autonomie?
Gut, hier trifft man jetzt natürlich auf die wichtige Frage, wo die Grenze zwischen normativ-philosophischem Ideal und auch in der einer gegebenen Wirklichkeit liegt.
Yeah.
Ich denke ja, dass in der Tat sozusagen eine Grundbedingung, und das ist eigentlich ganz schön von Derrida schon Ende der 80er Jahre thematisiert worden, dass wir durch eine mediale Situation, in der einzelne Äußerungen sehr großes Gewicht dadurch bekommen können, dass sie in entsprechender Weise verbreitet werden, eine Grundgegebenheit, die immer bei Demokratien angenommen wurde, ohnehin nicht mehr haben, nämlich irgendwie einigermaßen symmetrische Kommunikationsverhältnisse. Ja, in einem Parlament konnte man sich noch vorstellen, dass jeder Beitrag ungefähr das gleiche Gewicht haben kann, wenn denn alle Abgeordneten da sind und denen zuhören und ähnliches. Da hat halt, in dem Kontext hatte Derrida schon 89 darauf hingewiesen, dass also der eine Hinterbänkler, dem es gelingt, irgendwie 3 Minuten oder 2 Minuten in den Hauptnachrichten am Abend zu bekommen, dessen Wort hat plötzlich unendlich viel mehr Gewicht als alles, was alle anderen sagen, weil er an prominenter Stelle irgendwas platzieren konnte.
Ja.
Aber das ist natürlich ein wesentliches Problem, was hier in dieser Benedikt-Äußerung irgendwie hineinspielt. Klar ist, dass man über einfache politische Auseinandersetzungen, jetzt beispielsweise über den Status und den Wert und die Anerkennung von Religionen, derzeit wenig erreichen kann. Man kann sehr viel mehr darüber erreichen, wenn man Äußerungen anderer skandalisiert und darüber entsprechende Gruppen mobilisiert. Ich meine, das konnte man ja auch bei der katholischen Kirche beobachten, als es um diese MTV-Serie Poptown ging. Das war ja dieselbe Strategie. Über eine Skandalisierung nicht so sehr gegen die anderen was zu erreichen, sondern eher die eigene Anhängerschaft zu stabilisieren und zu mobilisieren.
Yeah.
Und das scheint mir auch hier wieder der Fall zu sein. Also ganz offensichtlich kein Interesse gibt an irgendeiner Auseinandersetzung darüber, ob dieses Zitat jetzt angemessen war oder nicht.
Yeah.
Was damit auf sich hat, das haben ja auch einige Leute versucht, aber das Wesentliche schien ja doch zu sein, also einen neuen Ansatzpunkt zu finden, um bestimmte islamisch-islamophobe Yeah. Und das ist natürlich ein Problem für jede Demokratietheorie. Also wenn politische Verhältnisse in der Weise über Medien ausgetragen werden, was natürlich in gewissem Maße auch unverzichtbar ist, aber da ist natürlich eine tatsächlich sehr schwierige Frage, wie man dieses Übergewicht durch bestimmte mediale Darstellungen dann ausgleicht.
Ja. Ja, und die was du sozusagen auch ablehnst, ist ja eigentlich, dass eine Form der rein Weltstaatlichkeit angestrebt wird. Wenn wir weit von einer transnationalen Struktur der Nichtbeherrschung ausgehen, wie würde sich das dann eben auf die Existenz globaler demokratischer Verhältnisse auswirken? Wie sollten diese dann eigentlich gestaltet werden?
Ja,
also wenn es Existenzformen sind.
Ich verfolge und die auch von anderen Leuten unterdessen, zum Beispiel unter dem Titel der Democracy von Jim Bowman etwa vertreten wird. Die besteht halt darin, dass man letztlich ein basisdemokratisches Ideal verteidigt und sagt, demokratische Verhältnisse, Selbstbestimmung, Selbstregierung sollte so niedrig wie möglich ansetzen. Ja, das heißt, wo immer Probleme oder Projekte möglichst lokal, regional realisierbar sind, sollte das auch angestrebt werden. Insofern Democracy, es ist im Prinzip eine Demokratie, demokratische Verhältnisse zwischen verschiedenen politischen Gemeinschaften, die intern demokratisch verfasst sind und die untereinander demokratisch verfasst sind. Das Ideal des Weltstaats dagegen würde ja darauf hinauslaufen, dass wir tatsächlich sowas wie eine Weltbürgerschaft hätten und einem dieser Weltbürgerschaft korrespondierenden Staat, der unmittelbar die Interessen, Projekte, Präferenzen dieser Weltbürgerschaft umsetzt. Ja, also da wäre hier eher quasi ein föderales Modell, ohne aber eine festgeschriebene Föderalstaatlichkeit, sondern halt die jeweilige Reichweite der politischen Gemeinschaften und Projekte muss sich daran bemessen, wie halt Nichtbeherrschungsbedingungen realisiert werden können. Das heißt, eine kleine Gemeinschaft kann nicht für sich beanspruchen, sich selbst zu regieren, wenn dies immense Kosten für andere Gemeinschaften hat.
Yeah.
Also dann muss die andere Gemeinschaft in irgendeiner Art und Weise mit einbezogen werden. Also das ist die Idee hinter diesem Konzept der transnationalen Demokratie, also gegen den Weltstaat gerichtet.
Ja.
Halt genau aufgrund der These, dass eine Weltbürgerschaft ja sozusagen letztlich auch ein illegitimer Autor wäre.
Die Weltbürgerschaft? Ah ja, inwiefern?
Ja, weil es irgendwie ja suggeriert, dass irgendwie jeder einzelne Mensch auf der Erde eine gleiche Stimme hat in dieser Weltbürgerschaft. Dass dann die Entscheidungen, die auf diese Weise zustande kommen, dadurch, dass jeder Weltbürger eine einzige Stimme hat, dass das legitime Entscheidungen sind.
Yeah.
Und ich glaube, dem steht halt entgegen, dass natürlich die Interessen und die Lasten sehr unterschiedlich verteilt sind. Und es macht keinen Sinn, alle über alles abstimmen zu lassen, wenn nicht alle in gleichem Maße daran interessiert sind, beziehungsweise davon betroffen sind.
Yeah. Also, ja, das ist wahr. Also dann könnte sich daraus kein tatsächlich transnationales Wahlverfahren entwickeln.
Nein.
Oder müsste man das entwickeln?
Nein.
Nein, es würde gar nicht mehr funktionieren.
Müsste themenorientiert, müssten sich halt sagen Constituencies, also Wahlkreise, Wahlbezirke in gewisser Weise herausbilden.
Ja.
Also wir wissen es beide als Akademiker. Also bestimmte Angelegenheiten, die das interne Verfahren von Universitäten betreffen, sollten halt von allen Akademikern dann geregelt werden. Und solange dieses interne Verfahren jetzt nicht dazu führt, dass irgendjemand ausgeschlossen wird, dort hineinzukommen oder ähnliches, gibt es keinen Grund, warum man andere Leute an der Entscheidung beteiligen soll.
Yeah.
Ja? Und so muss man sich das nach diesem Modell vorstellen. Also es gibt ein Thema und um das Thema herum konstituieren sich politische Gemeinschaften. Die müssen nicht an ein Territorium gebunden sein. Das mag häufig so sein. Also wenn es natürlich um sozusagen primäre Fragen einer ökonomischen Versorgung oder sozialen Versorgung einer Gegend gibt, dann mag das territorial gut zu regeln sein. Aber es gibt sicherlich auch gewaltige Fragen, bei denen das Territorium relativ unwichtig ist. Gruppen sind da sicherlich so angelegt.
Ja, in dem Sinne ist diese Radiosendung heute dann auch fast solch eine Form des Finden eines gemeinsamen Themas. Und es nehmen ja tatsächlich auch Theoretiker aus den Staaten Deutschland, Frankreich, Irland und Südafrika teil. Also das ist ja dann eigentlich auch interessant, dann möglicherweise für
Ich glaube, das müsste auch noch mehr sein, weil es hat tatsächlich unterschiedliche Arten von Betroffenheit.
Ja.
Und ich meine, da wir alle auch nicht überlastet sein wollen, kann es auch nicht darauf ankommen, dass wir nun plötzlich über alles mitentscheiden müssen, selbst uns sozusagen überhaupt nicht mit einem Problem oder Projekt verbindet und wir auch in keiner Weise davon affiziert sind. Also warum sollten wir dann da unbedingt mitentscheiden müssen? Nur weil wir Teil einer Weltbürgerschaft sind und es irgendwo an allen Punkten des Globus Leute gibt, die davon betroffen sind.
Ja. Ja, genau. Und aber es wäre Demoikosie. Wie setzt sich das setzt sich zusammen aus welchen beiden Begriffen Demoikosie?
Das heißt irgendwie Demos. Das ist ja Demos und Kratos, also das Volk, das herrscht.
Ja.
Und Demoikosie sind dann halt die verschiedenen demokratisch verfassten Völker, die miteinander interagieren.
Ja.
Das ist halt genau die Idee, deswegen transnationale Demokratie statt Weltstaat.
Yeah.
Es geht halt hier um ein Verbindendes zwischen verschiedenen politischen Gemeinschaften und nicht so sehr um die Integration in eine einzige politische Gemeinschaft, bei der dann nur ein individueller Bürgerstatus das normativ Entscheidende ist.
Ja. Ja. Und dann wäre auch noch die Frage, Jens Badura hat ja über den Heteromundus geschrieben und da würde mich eigentlich noch interessieren, in diesem Konzept gibt es ja nicht wirklich dann den Rekurs auf die Demokratietheorie oder würdest du sagen, es sind Heteronomie ist tatsächlich jetzt etwas, das die Autonomie auch auf eine bestimmte Art und Weise dann ablöst, indem wie dann auch Interaktionsformen und Relationen in dem, wie sich Welt gestalten lässt, dann entwickelt in diesem Konzept des Heteromundus.
Es gibt verschiedene Herangehensweisen natürlich an die Fragen, was globale Gerechtigkeit, globale Politik, wie das aussehen könnte. Und ich glaube, dass die Überlegung, die Jens Badura anstellt, die ich für sehr wichtig und sehr interessant halte, halt eher im Rahmen einer Kulturphilosophie oder einer Sozialphilosophie zu verorten, da eine wichtige Rolle spielen. Weil, wenn ich seine Überlegung richtig verstehe, dann geht es halt bei ihm genau darum, im Prinzip eine Art kosmopolitisches Bewegen zwischen den Kontexten zu beschreiben und zu analysieren. Das scheint mir letztlich ein ethisches, ein kulturelles Konzept zu sein. Also die Konzeption einer Person, die sich affizieren lässt von Heterogenem und nicht versucht, irgendwie das immer in ein eigenes zu integrieren. Und ich glaube, das ist natürlich ein wichtiger Typus eines kosmopolitischen Bürgers, den es gibt.
Ich
bin allerdings etwas skeptisch, ob das tatsächlich ein hinreichendes Konzept ist, um demokratische und politische Verhältnisse zu etablieren. Weil ich glaube, in der Tat, zu Politik und Demokratie gehört dann doch auch eine Art von Commitment zu einem Kontext. Ohne den, sozusagen all die Dinge, die wir aus der Demokratie kennen, wie Kompromisse und ein Abwägen zwischen verschiedenen, halt gar nicht möglich. Also dazu gehört halt eine gewisse Kontinuität über eine Zeit, die man halt nicht mit jedem erreichen kann. Bei dem es auch sozusagen letztlich nicht hilft, ob man sich jetzt von fremdem, heterogenem affizieren lässt oder nicht.
Ja. Ja, wunderbar. Ihr seid ja jetzt auf dem Weg nach Chicago, also du mit deiner Familie.
Ja.
Das heißt, dann wünschen wir dir auf jeden Fall jetzt eine gute Reise.
Vielen Dank.
Und so kann man dich ja jetzt auch nochmal hier in Frankfurt hören, bevor ihr sozusagen tatsächlich erstmal in Chicago seid. Okay, ja, wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte schön.
Ja, das war jetzt die erste Stunde Axiom, diesmal zum Thema Mondialisierung, am Mikrofon Felicia Herrschaft. In der zweiten Stunde werden wir jetzt über Postsäkularität sprechen. Okay, bis gleich.